Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der Füchsle Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinsportradio.de.
Willkommen beim Füchsle Talk, eurem Podcast zum SC Freiburg bei meinsportradio.de. Ich bin Michael, @Fußball bei Twitter. Ich bin der Moderator, der beim letzten Mal so mysteriös verschwunden ist. Ich bin jetzt aber wieder da und begrüße bei mir heute den Hans-Peter, der heißt @HPGölz bei Twitter und grüßt aus dem Schwarzwald. Hallo Hans-Peter.
Hi Michael, grüß dich. Und um korrekt zu sein, vom Kaiserstuhl.
Hi. Selbstverständlich. Naja, du als mir als in Sachsen wohnender sei es verziehen. Ich sage immer, dort wohnender, bewusst. Und damit grüße ich noch den Dominik mit 2 I und K. Da wisst ihr dann, wie er sich schreibt und wie er auf Twitter heißt. Den Pfadfinder außer Dienst. Hallo Dominik.
Hallo, ich grüße euch.
Ja, hallo. So, wir haben eine kleine Runde heute. Wir sind nur zu dritt und ich fange auch direkt mit dem ersten Thema an, ohne weitere Umschweife. Die Verletztenliste beim SC wird nämlich immer länger. Sonntag hat es Florian Niederlechner erwischt, der ist umgeknickt im Spiel gegen Leverkusen. Und heute eine weitere wichtige Säule hat sich verletzt beim Sportclub. Sven Metzger hat sich heute krank gemeldet und für diese Sendung abgemeldet und fällt leider aus. Gute Besserung von uns an dieser Stelle. Und es ist der erste Füchsle-Talk aller Zeiten ohne den Sven und das ist irgendwie komisch. Naja, auch Grüße an den Philipp, der zieht um und kann auch nicht. Da sage ich mal nicht gute Besserung, sondern ja, wenig Muskelkater und hoffentlich geht nichts kaputt. Aber das ist das erste Thema tatsächlich, die Verletzten beim SC. Dominik, wie kann das sein, dass wir innerhalb von 6 Spieltagen von, wir haben einen riesen Kader und jede Position ist doppelt besetzt, zu, oh Gott, in Augsburg sind so viele verletzt, dass nicht genügend Auswechselspieler auf der Bank sind, kommen?
Also ist ja schon eine spannende Frage und was momentan Christian Streich immer anführt, ist, dass es einfach Pech ist. Also es sind eigentlich nicht muskuläre Geschichten, wo man sagen kann, oh, wird irgendwie falsch trainiert oder die Belastung ist falsch dosiert, sondern das sind ja irgendwie vor allem oft dann mal die Bänder oder irgendwie so eine komische Schulterverletzung irgendwie oder Kopfverletzung, die Leute stoßen komisch zusammen und dann ist da ist halt was kaputt und die können nicht kicken so. Also das ist schon irgendwie krasses Pech und krasser Zufall, den ich jetzt irgendwie auch nicht anders erklären kann. Und ich meine, klar, es kommt halt hinzu, das war ja schon jetzt auch die englische Woche für uns oder für in der Bundesliga halt. Und das war, glaube ich, in Augsburg sehr deutlich spürbar. Und dann vermute ich, wenn du dann irgendwie so ein bisschen am Pumpen bist, nicht mehr ganz so die Konzentration da ist, dann passieren so Sachen vielleicht mal eher und dann ist man ungeschickt und verletzt sich so. Das ist aber irgendwie so eine Küchenmediziner-These. Ich weiß auch nicht, ob einer von euch da jetzt noch mal mehr Semester an der Uni in Medizin besucht hatte als ich, nämlich null.
Nee, mein Vater war Arzt, meine Mutter ist Apothekerin und für mich klingt es total plausibel, was du sagst. Und auch dieses Pech-Argument kann ich auch verstehen. Was ich ganz witzig finde, ist, dass viele Verletzungen irgendwie so doppelt sind. Man hatte mal 2, die haben Kreuzbandriss, 2, die haben am Schultergelenk was, 2, die haben am Sprunggelenk was. Aber auch das wahrscheinlich nur Fußball, natürlich nur Zufall. Hans-Peter ja, oder Dominik, ja?
Ja, vielleicht ist das Vokabular auch gerade begrenzt oder so. Das ist, oder gerade gibt es so Trendverletzungen, weiß ja auch nicht. Vielleicht hat die medizinische Abteilung gerade diese Schulterverletzung, heißt ja, ich weiß auch nicht mal, da gab es ja noch so einen längeren Begriff für. Also vielleicht ist das jetzt gerade irgendwie, ja, vielleicht steht das gerade in irgendeinem neuen Medizinblock ganz oben und jetzt gibt es halt das mal so, weiß ja auch nicht.
Das ist interessant, weil die beiden an der Schulter Verletzten haben die gleiche Verletzung und die wird gleich lustig formuliert. Da steht nämlich nicht immer Schulterprellung oder Schulter-Eckgelenksprellung, sondern immer Schulter-Eckgelenkprellung, keine Sprengung. Was sich natürlich super anhört, aber ja, man freut sich. Also habe ich auch noch bei keiner anderen Verletzung jetzt gehört, dass man sagt, ja, da hat sich den Fuß umgeknickt, aber nicht abgerissen. Habe ich so noch nicht
gebrochen.
Ja. Habe ich so noch nicht erlebt. Aber ja, kann man ja froh sein, weil eine Prellung tut wahrscheinlich erstmal mehr weh, aber geht dann schneller vorbei. Hans-Peter, siehst du das auch so, dass es Zufall ist oder hast du irgendwelchen medizinischen Background und kannst dir das eher erklären?
Ja, ich würde jetzt sagen, die kramische Gehirnerschütterung ist leider im Moment halt ausverkauft, aber nee, das, ich glaube, das ist einfach, du hast immer irgendwas und jetzt sind es mal wirklich normale Spielsituationsverletzungen. Die letzten Jahre haben wir ja immer irgendwie über, ihr habt ja vorhin schon gesagt, haben wir irgendwelche Probleme gehabt mit Überbelastung und so, jetzt sind es halt normale. Aber wir haben dafür, glaube ich, ein ganz gute Kadertiefe und einen guten Punktestand schon so früh in der Saison. Da kann man dann auch ein bisschen entspannter mit umgehen, auch wenn es schade ist, dass die wichtigen Spiele ausfallen.
Ja, was den Punkteschnitt angeht, da bin ich ja so ein bisschen Nerd. Ich rechne den ja jede Woche neu aus. Den Punkteschnitt, nicht den Stand, den kann man ja ablesen. Und aktuell, wenn wir den halten, haben wir am Saisonende 39 Punkte. Das heißt, da gebe ich dir recht, das könnte durchaus reichen. Aber mit der Kadertiefe, da bin ich nicht so ganz bei dir, weil ich habe das heute mal überflogen. Ich glaube, wir haben aktuell keinen Stürmer, der spielen kann. Oder ich habe mich total geirrt. Also Kleindienst hat es ja auch im Sprunggelenk. Ja, Petersen weiß man noch nicht, ob er noch schon wieder fit ist. Niederlechner mindestens 5 Wochen raus. Ja, kann einer von euch Sturm spielen? Und ist nächste Woche in Berlin zufällig?
Ja, genau. Donnerstag wäre ich dort. Aber ist nicht Haberer, kann der nicht auch vorne?
Der kommt ja gerade auch wieder aus der Verletzung zurück. Der hatte, glaube ich, eine Gehirnerschütterung, ne?
Ja, genau, aber der, ihm ist wohl nicht mehr schwindlig oder sowas, hat Christian Streich an euch gesagt.
Bitte flach anspielen.
Spannend. Ich weiß auch nicht, also. Naja, es gab doch vor ein paar Jahren, war das doch total üblich, dass Mannschaften eigentlich inzwischen ohne Stürmer gespielt haben. Dann werden wir da jetzt irgendwie drauf zurückgreifen müssen.
Oder Gigi jetzt zurückholen von Union Berlin. Der hat ja getroffen in der Nachspielzeit als Torhüter und hat danach gesagt, ja, ist doch logisch, ich habe, bis ich 14 war, als Stürmer gespielt. Das verlernt man nicht.
Naja, und Luca Waldschmidt ist doch eigentlich auch einer, der vorne mit dem Stürmer spielen kann. Und Höhler, ist der momentan fit? Ich habe ehrlich gesagt, ich bin auch gar nicht so sicher, ob ich den Überblick darüber habe, wer eigentlich gerade alles einsatzbereit ist und wer nicht. Das ist schon echt ein bisschen gruselig.
Das ist genau das, ja. Und es ist auch so, dass die Länderspielpause, wo man normal ja sagt, ja, da erholen sich jetzt wieder alle, das ist bei uns auch diesmal nicht so. Das ist eher so ein Damoklesschwert, weil zum Beispiel Luca Waldschmidt für die U21 nominiert ist. Lukas Höhler war, glaube ich, so ein bisschen raus, nachdem am Saisonanfang nicht so die Leistung auf den Platz gebracht hat, wurde aber jetzt gegen Leverkusen eingewechselt. Ist tatsächlich auch der einzige Stürmer, der mir noch einfällt. Ja. Mhm. Hans-Peter, kannst du Sturm?
Definitiv nicht. Aber ja, ich bin mir sicher, dass der Streich da auch seine Möglichkeiten noch raussuchen wird und solche Situationen für ihn dann ja auch immer ein bisschen aus dem Bequemen rauskommen. Doch gar nicht so schlecht sind, weil er dann nicht auf das Vertraute, das Bewährte setzen kann, sondern wirklich auch was ausprobieren muss. Und da hat er schon immer eine Lösung gefunden. Und ich bin mir auch sicher, diesmal, deswegen auch, dass mit der Kaderstärke, ja, muss er halt ein bisschen variieren. Und das kann er doch ganz gut.
Eigentlich sind ja 9 Tore aus 7 Spielen auch gar nicht so schlecht, wenn man es nur als Zahl liest. Wenn man aber weiß, was für Chancen verballert wurden am Ende und jetzt eben weiß, okay, da vorne sieht es im Moment ein bisschen düster aus. Hier ist schon wieder ein bisschen anders.
Und was? Unsere Tordifferenz ist nicht die schlechteste.
Ja, ich halte da große Stücke auf Nürnberg. Ich finde es nett, dass die sich da an diesem Rennen nach unten beteiligen, was die Tordifferenz angeht. Kann gerne so weitergehen. Aber was mir aufgefallen ist, dass im Sturm so ein bisschen dünn ist gerade, ist, dass man es nicht nur am Offensivspiel merkt, sondern auch am Defensivspiel. Weil man eben merkt, wie sehr Nils Petersen sich geändert hat in den letzten Jahren. Also dieses frühe Anlaufen, was sie ja gerne immer spielen wollen, das funktioniert eigentlich sehr gut. Das heißt, dann finden viele Angriffe gar nicht statt, weil er die vorher wegläuft quasi. Dann ist die Lücke gar nicht da. Und dann fehlt er halt ein bisschen vorne. Wobei man auch sagen muss, hat er schon ein paar Sachen, die wirklich arschknapp waren. Und ich bin ganz froh, dass er in Wolfsburg diesen Elfmeter im Nachschuss gemacht hat, dass er jetzt nicht so ins Grübeln kommt, aber auch er, ja, jetzt erstmal verletzt und weiß man nicht, wie es weitergeht. Vielleicht kann ich es euch noch ein bisschen teasen und sagen, ja, trainiert doch vielleicht doch nochmal Sturm, weil, also ich würde es machen beim nächsten Auswärtsspiel in Berlin, weil es ist sonntags wieder, aufgemerkt, liebe Auswärtsfans, wie immer sonntags. Vielleicht gibt es da noch Sonntagszuschlag, wer weiß.
Zu Nils Petersen finde ich eine total spannende Entwicklung. Was der Streich neulich gesagt hat, ist, also wurde er gefragt, so, und könnte es sein, dass der Nils am Wochenende im Kader ist, einsatzfähig ist, so, hat er mit 25% beziffert die Chance. Aber es war so die Aussage dahinter, wenn der Nils fit ist, dann spielt er. So, und das war früher halt anders. Früher war es so, ja, der Nils, er gibt immer alles und er muss im Training, zeigt sich immer und er wird sich anbieten, dann schauen wir, ob es passt oder wie auch immer so. Und diesmal ist jetzt wirklich so einfach klar, wenn Nils Petersen fit ist, dann ist der vorne gesetzt und der spielt. Und das freut mich total und das ist irgendwie auch finde ich, eine ganz spannende Entwicklung. Ich habe mich schon gefragt, ob es daran liegt, dass er jetzt irgendwie halt Nationalelf spielen darf oder nicht, aber oder ob jetzt Streich irgendwie sagt, passt, wenn Nils fit ist, spielt er und dann passt mal das System auch so an, dass es für Nils entsprechend passend ist und der Tore macht. So, das war früher anders.
Ja.
Umso bitterer, dass er jetzt fehlt.
Umso bitterer, genau. Und ich glaube, dass das auch eher das, also was du sagst mit der Nationalelf, ist vielleicht eher andersrum so, dass er da eher spielt, weil in Klammern es nicht so viele andere gibt auf der Position, muss man ja auch leider erstmal sagen. Und weil er sich tatsächlich ja noch enorm entwickelt hat mit 30 Jahren als Fußballer, ist es jetzt auch nicht selbstverständlich. Und ich glaube, dass er dieses defensive Laufen, er ist ja enorm laufstark geworden über die letzten Monate, tatsächlich, dass ihm das einen Vorteil bringt in Christian Streichs Augen. Siehst du dann Systemwechsel, Hans-Peter, oder ist es eher so, dass er sich an das System angepasst hat und einfach gelernt hat, ah, ich spiele in Freiburg, da muss ich einfach mehr laufen?
Ich glaube, es ist, dass Petersen in Freiburg einfach aufblühen kann, weil er so viele Herausforderungen kriegt, weil Streich halt auch so enorm viel von seinen Spielern abverlangt und die einen reagieren da zögerlich drauf. Und für Petersen war es halt so, der zweite Karriereabschnitt einfach so, jetzt wird mir nicht nur das Silbertablett hergetragen, sondern jetzt muss ich auch was dafür tun, dass ich es bekomme. Und da hat er jetzt so viel Arbeit investiert die letzten Jahre, seit er in Freiburg ist, dass er ja jetzt es halt auch serviert bekommt, dass Streich halt auch nicht nur sagt, ich setze ihn ein, wenn ich ihn brauche, sondern ja, jetzt weiß ich, in welchen Systemen ich wie spielen kann, dass es für ihn auch passt. Also ich denke, das ist so eine Anpassung und Wertschätzung auch zugleich.
Und ganz ketzerisch gefragt, ist es dann, wäre es denn jetzt gut für ihn, dass Niederlechner erstmal wieder ausfällt? Weil es gibt ja den einen oder anderen, die sagen, ja, die beiden zusammen, das harmoniert noch nicht so, wo ich ein Stück weit mitgehe, aber einfach finde, dass es vielleicht daran liegt, dass einfach Florian Niederlechner eine komplette Saison fast raus war. Und man ihm eigentlich jetzt an dem Punkt gemerkt hat, der muss ein paar Spiele machen für Selbstbewusstsein und jetzt, zack, ist er wieder verletzt. Also wäre es jetzt noch wichtiger, dass er quasi zurückkommt, Petersen, und sagt, so, ich bin jetzt da, Körpersprache, klatsch, klatsch, ich mache die Jungs heiß auf dem Platz, wie sowieso schon jetzt, wo die anderen alle ausfallen, Dominik?
Ja, ich bin kein Freund davon zu sagen, irgendwie die Spieler können nicht miteinander kicken oder so, weil, also erstmal glaube ich, können die alle miteinander Fußball spielen. Und deswegen, also in den letzten Spielen oder auch zuvor, wo Petersen noch fit war, hat der ja schon noch mit Niederlechner zusammen gespielt. Und da war es ja eher so, dass, also man hat schon gemerkt, dass der Niederlechner noch nicht ganz super fit ist. Und der braucht noch, um reinzukommen nach eben dieser langen, langen Verletzung. Aber ich glaube, die können zu zweit zusammen kicken. Also deswegen, ich habe da nicht so die Bedenken. Und mir ist lieber, die sind beide einfach super fit und dann holen wir das Beste raus. So, deswegen, aber klar, ich meine jetzt, also wenn man sie als Konkurrenten sieht, dann hat Petersen jetzt vielleicht wieder einen Vorteil. Der wird nach der Länderspielpause wird er wieder fit sein, dann kann er sich wieder reinpowern und bis der Niederlechner wieder am Start ist, ist der Petersen wieder irgendwie in der Torschützenliste bester deutscher Torschütze oder so. Ne? Aber ich halte das für nicht so relevant.
Ja, vor allem vielleicht ganz gut, dass er in der Länderspielpause noch so gerade am Ende seiner Verletzung ist, Nils Petersen, weil so sehr ich ihm das gönne, für uns als Verein ist natürlich immer, wie jetzt mit Luca Waldschmidt und Robin Koch, der nach einer Minute nominiert wurde für die U21, man denkt halt erstmal nicht schön für die Jungs, sondern erstmal, oh Gott, hoffentlich passiert nichts, oder Hans-Peter? Mhm.
Ja, geht mir schon so. Also ich denke jedes Mal bei der Länderspielpause, oh, hoffentlich haben wir alle danach immer noch fit. Das ist halt, ja, in Freiburg jetzt nicht so riesig, aber man hat halt immer Spieler, wo irgendwas dann ein bisschen gezerrt, gereizt oder in der Länderspielpause nicht ganz so okay ist, wenn sie wieder zurückkommen. Und ja, gerade bei Petersen kann er sich jetzt auch ein bisschen dann auch noch wieder stärken für die Einsatzzeit nach der Länderspielpause. Schon gut, dass er verletzt ist in dem Sinne.
Klingt komisch, aber ich glaube, jeder weiß, was
du ja, meinst. Es klingt echt komisch, aber es weiß jeder. Ja, denke ich auch, was ich meine. Weil ja, wir brauchen die Spieler bei uns und nicht in der Nationalmannschaft.
Genau, und wir brauchen sie fit bei uns und nicht in der Uniklinik. Vielleicht als Abschluss zu diesem traurigen Verletzten-Blog noch eine Meldung von heute. Es gab einen Bericht und es wurden Statistiken ausgewertet, dass insgesamt die Zahl der Verletzten in Fußballstadien in Deutschland leicht zurückgegangen ist. Die Einschränkung ist im Publikum, aber vielleicht können wir das ja auch bald bei uns auf dem Platz wieder sagen. Das war der erste Teil. Wir hören uns gleich wieder nach einer kurzen Pause.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Und wir sind zurück beim Füchsle Talk bei meinsportradio.de. Nach einer kurzen Pause sind alle wieder da, alle restlichen Talk-Teilnehmer, denn auch bei uns, wir hatten es eben schon, ja, heute mit der Notelf, die nur zu dritt ist. Das nächste Thema, was ich gerne besprechen würde mit euch, ist die Mitgliederversammlung, die ansteht nächste Woche. Da gibt es ein paar Satzungsänderungen und es wird so ein bisschen, deswegen ist es sehr schade eigentlich, dass der Philipp heute nicht dabei ist, es wird so ein bisschen was ja abgesichert im Sinne auf gemeinnütziger Verein und die Satzung wird ein bisschen angepasst. Ich weiß nicht, wie habt ihr da, habt ihr das gelesen?
Klaro.
Hervorragend. Dann werde ich das jetzt abfragen. Also, in Paragraph, nein. Also ich habe mich bei dem Begleitschreiben eigentlich erstmal gewundert und habe gedacht, da ist was schiefgelaufen, da ist eine Null zu viel. Der Sportclub Freiburg hat Stand jetzt 17.000 Mitglieder. War dir das bewusst, Dominik?
Nee, so genau war mir die Zahl nicht bewusst. Vor allem, also ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, waren es ja irgendwie vor 4 Jahren noch 3.000 oder sowas.
Ja, so hätte ja, ich hätte immer gesagt, so 3,5, 4. Ja,
ja, das war lange Zeit der Stand der Dinge. Ich glaube, ich war dann irgendwie 3.501 oder so. Und irgendwie boomt das Ganze jetzt durch die Decke, glaube ich. Das liegt aber auch an diesen, also die machen ja jetzt super viel im Bereich irgendwie Füchse-Camps und weiß ich was alles. Also ich glaube, da ziehen die schon echt viele. Und seit der Saison ist es ja, wenn ich es richtig im Sinn habe, erstmalig auch so, dass man als Mitglied echte Vorteile hat. Bisher war das ja immer so, ja, schön, dass Sie Mitglied bei uns sind. Da bringt Ihnen aber nichts. Sie können ein paar Euro dalassen, irgendwie, was da mal, 40 Euro im Jahr oder so. Aber ja. Mehrwerte hast du nicht. Und jetzt kannst du zum ersten Mal dieses Vorkaufsrecht, eine Woche Vorkaufsrecht für Mitglieder und Dauerkartenbesitzer, so. Das ist einfach mal was, wo ich auch sage, hey, endlich gibt es echte Mehrwerte. Bei anderen Vereinen kriegst du noch Prozente im Fanshop oder so. Das muss wegen mir nicht sein, aber mal bei den Karten wirklich einen Vorteil auch daraus ziehen, dass man Mitglied im Verein ist, das finde ich schon gut. Und ich glaube, das macht vielleicht dann auch was. Ne?
Ja, das kann sein. Wisst ihr, was ich super fände, was es auch bei anderen Vereinen gibt, bei uns nicht? Dass die Mitglieder die Stadionzeitung umsonst kriegen. Ja. Weil ich habe sie abonniert und da könnte ich noch 2 Mitgliedschaften zusätzlich zu meiner noch dazu haben für das Geld. Naja, mal konkreter, 17.000 Leute, das klingt verdammt viel. Und man spekuliert wahrscheinlich zu Recht drauf, dass nicht alle zur Mitgliederversammlung kommen. Hans-Peter, wann warst du zum letzten Mal da?
Das wäre ein bisschen arg voll im Konzert aus, wenn da alle kommen würden. ich hab festgestellt jetzt so, dieses Jahr, ich kriege jetzt seit diesem Jahr 2-mal die Einladung, dass ich seit 8 Jahren nicht mehr war. Und habe gesagt, dieses Jahr muss ich ja mal wieder gehen. Ich muss ja für 2 gehen, für meine kleine Tochter. Und mich gibt es da jetzt extra Briefe auch für die Füchsle, für den Füchsle-Club ist man ja schon vollwertiges Mitglied. Zählt als Mitglied dazu. Und ja, da Bin mal gespannt, auf die Mitgliederversammlung.
Ja, die Tochter wird sich auch freuen, weil ganz konkret betrifft sie nämlich diese Satzungsänderung, um die es da geht. Weil ein Punkt ist nämlich, dass das Abstimmungsalter gesenkt werden soll. Jetzt wird sie sich wahrscheinlich nicht super mega freuen, weil es wird nämlich nur von 18 auf 16 gesenkt. Sie muss also immer noch 15 Jahre warten. Aber ist es ein gutes Zeichen, Dominik? So demokratisch allgemein? Oder ist es auch ein Punkt zu sagen, ja, wir wollen die jungen Leute eben auch mehr noch an den Verein binden und auch die jungen Mitglieder noch mehr an den Verein binden?
Ja, du, also ich meine, als alter Vorsitzender eines Kinder- und Jugendverbandes plädiere ich dafür, das Wahlalter noch weiter zu senken. So 16 ist mir da eigentlich noch zu wenig. Das Ding ist ja nur, also das, ich finde, das kann man ruhig noch weiter runter senken. Ich finde auf 16 mindestens, das ist schon mal gut. Das Ding ist ja nur, man müsste, wenn man es dann weiter runtersetzt, halt auch die Dinge anders einführen. Und also die Mitgliederversammlung, ich habe bisher leider nur zwei bisher mitgemacht, da ist ja nichts mit irgendwie, also da werden die Dinge halt vorne runtergebetet und dann ist gut, oder wird ja nicht groß diskutiert, oder bei der letzten Satzungsänderung gab es keinerlei Diskussion, da wurde ruckzuck abgestimmt. So. Da war ich etwas perplex, weil ich da Diskussionskultur aus meinem Jugendverband ein bisschen anders kenne. Aber ja, mein Gott, das ist, glaube ich, das macht man halt mit und will ein nettes Zeichen setzen. Das ist gut, aber das ist ja nicht der Kern der Satzungsänderung.
Nein, der Kern, der eigentliche, ist, dass die Struktur sich ein bisschen ändern muss, aus Vereinssicht, um diese Gemeinnützigkeit so ein bisschen festzuklopfen. Oder verstehe ich das falsch?
Ja, ich glaube, gemeinnützig, also Sie haben ja vorne am Anfang, wo so ein bisschen Prosa auch dabei ist und Vereinszweck und so weiter, da haben Sie so ein bisschen kosmetisch auch dran gearbeitet, aber halt auch nochmal deutlich gemacht, dass der Verein, und das finde ich super, super gut, eben nicht nur den Ballsport im Vordergrund hat, sondern dass es ganz klar auch geht, eben Demokratie, antirassistische Tendenzen und, ich sag mal, Diskriminierendes zu bekämpfen. Ich weiß die Begriffe gerade nicht mehr alle, aber das sehr klar beschrieben. Der Verein hat auch eben sich als Vereinszweck gesetzt, für ein gutes gesellschaftliches Miteinander zu sorgen, Menschen, die diskriminiert werden, zu unterstützen und so weiter und so fort. Und auch das ist ja total wichtig, um die Gemeinnützigkeit weiterhin zu sichern. So, und dann, worauf du anspielst, die Strukturänderung, dass man sagt, der Präsident oder ich Vorstandsvorsitzende oder wie auch immer, den man nennt, der ist dann nur noch rein ehrenamtlich und die zwei Vorstandsmitglieder sind so wie jetzt eben dann auch bezahlte Mitarbeitende, der ist aus meiner Sicht nicht gemeinnützigkeitsrelevant.
Ich hatte das so verstanden, weil der, es steht ja auch drin, dass der Präsident eine Aufwandsentschädigung bekommen kann. Es ist sehr unkonkret, wie es da drin steht und also ich fürchte da jetzt auch keine Mainzer Verhältnisse, Grüße nach Mainz, aber ich glaube eher nicht, also dass es da darum geht, ja, die, also abgegrenzt zu sagen, ja, die bekommen Geld und der bekommt kein Geld. Ich glaube, dass der Präsident als quasi eigenes Vereinsorgan geführt werden muss, außerhalb des Aufsichtsrates. Und ist das vielleicht, Hans-Peter, dann auch schon vielleicht so ein bisschen so der Ritt auf der Rasierklinge, dass man sagt, ja, ganz ketzerisch, wir sind ein gemeinnütziger Verein, natürlich, in Klammern und in ganz kleiner Schriftart, aber wir haben mittlerweile auch 100 Millionen Euro Umsatz und sind eigentlich eine Firma. Ist das vielleicht was, dass es vielleicht nicht nur kosmetische Änderungen sind?
Ja, definitiv, weil man muss ja auch mit dem Wettbewerb mithalten, wie man auch immer ganz genau betont. Und da gehören halt auch Strukturanpassungen dazu, die aber immer noch am Verein orientiert sind. Der ADAC ist auch ein Verein, aber wird halt ja nicht so geführt. Also ich denke da einfach mit der Zeit mitgehen, aber halt ja auf die Freiburger Art und klar auch auf dieses Gemeinnützige, auf den e.V. bezogen. Das bewahren im Grunde, also in den Grundstatuten, aber ja, einfach die ganzen anderen Strukturen. Ich glaube, man wird sich selbst da aus dem Verkehr nehmen, wenn man immer da alles nur ganz, ganz grob alt auf Vereinsstatuten belassen würde. Das ist schon einfach auch mit der Zeit mitgehen.
Ja, aber nochmal, also die Gemeinnützigkeit hängt ja nicht von der Struktur ab, sondern letztlich davon, ob halt ob der Verein dem Gemeinwohl dient. Und da ist es natürlich immer so die spannende Frage, dient ein Sportverein dem Gemeinwohl und lässt dann eben gibt es entsprechende Paragraphen, weiß ich was alles, wo das auch abschließend aufgezählt wird. Und da ist der Sport natürlich dabei, weil im Bundestag natürlich genug Menschen sitzen, die in irgendwie in einem Sportverein mal sind oder waren und man den und der Sport natürlich in Deutschland eine große Rolle spielt. Deswegen ist das schon auch dabei und man sagt, das dient natürlich auch dem Gemeinwohl. Und dann kommt natürlich hinzu, sobald das jetzt irgendwie vom Vermögen und den ganzen finanziellen halt eine Dimension annimmt, wie du, Michael, sagst, dann schon irgendwie eher ein Unternehmen ist oder so, dann wird das natürlich kritisch irgendwann. Also steht dann eine Gewinnabsicht im Vordergrund oder ist es halt immer noch Gemeinwohl? Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass der Verein und das auch wirklich lebt und pflegt. Also es gibt ja eine eigene Abteilung, die diesen Slogan mehr als Fußball auch wirklich unterstützt oder wirklich auch vorantreibt und in der Region das auch extrem lebt. Also ökologische Projekte unterstützt, es werden benachteiligte Frauen unterstützt, es gibt Leseprogramme für Kinder und Jugendliche, alles Sachen, die ein Fußballverein eigentlich nicht machen muss. Aber beim SC Freiburg spielt es eine Rolle und aus meiner Sicht eben auch, um die Gemeinnützigkeit weiterhin nicht in Frage zu stellen oder so, dass da irgendwie die Behörden nicht auf die Idee kommen, dass das kritisch sein könnte. Da muss man mal aufpassen, keine schlafenden Hunde wecken und wir wissen alle, dass sicherlich irgendwie die entsprechenden Behörden in Freiburg unseren Podcast bestimmt nicht hören. So, von dem her können wir da so. Oder sie haben auch eine Dauerkarte beim SC.
Ja, die sie bezahlen, genau. Ja, nee, genau. Also es sind ja auch keine Wolfsburger Verhältnisse. Bei uns gibt es keine Freitickets. Aber aus meiner Sicht nochmal ganz klar zu sagen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich habe nicht das Gefühl, dass der Sportclub Freiburg e.V. ein Verein ist, der sich jetzt irgendwelche Sachen sucht, die er machen muss, feigenblattmäßig, damit das irgendwie so aussieht, als ob. Also ich habe schon das Gefühl, dass alle Sachen, die du angesprochen hast, Dominik, die Stiftung lesen, die Kinder, um die wird sich gekümmert. Es gibt die Sichtungstage, die, wenn man ehrlich ist, die Füchseltage, das ist ja nicht, dass da der Nachwuchs gescannt wird, sondern die haben halt, sind halt auch mal dabei, so ungefähr. Die Vereine in der Region werden nicht gefördert. Das ist alles so gewachsen und das ist auch gut so und das ist gut für die Region. Und es ist, sage ich ganz explizit, es ist kein, wir müssen das jetzt machen, damit wir dieses e.V. da stehen haben, damit wir keine Steuern zahlen müssen.
Absolut. Ja. Also ich finde auch, das ist absolut authentisch, was der Verein macht. Aber ich habe das Gefühl, also es wird ja auch nicht so thematisiert, aber ich habe das Gefühl, dass denen sehr bewusst ist, wie schmal dieser Grat ist und dass sie das eben immer wieder absichern wollen. Deswegen, ich finde diese Satzungsänderung total sinnvoll, nachvollziehbar und begrüßt das auch.
Absolut. Also du steckst da ja auch ein bisschen mehr drin, so als Verbandsrechtler im weitesten Sinne oder kennst dich ein bisschen mehr damit aus. Also ich habe das gelesen und habe die ganze Zeit, da ist ja wirklich schön auch farbig hervorgehoben, was sich ändert und was nicht und wie es vorher hieß in der Formulierung und nachher. Und ich habe es gelesen und ich habe immer gedacht, weil man es eben von anderen Vereinen so kennt und peinlich das zu denken, aber ich habe so gedacht, ja, wann kommt denn jetzt der Punkt, den sie so versteckt irgendwie so mit reingeschrieben haben, wo man normalerweise aufschreien würde und das steht dann ganz unten mit dabei und man denkt sich dann, ah ja, bis jetzt hat alles gepasst, da lese ich gar nicht weiter. Und der kam nicht. Hans-Peter, gibt es irgendwas, was du dir wünschen würdest aus Vereinssicht, also jetzt mal ganz vom Sportlichen weg, sondern wirklich als Verein, was noch besser sein könnte?
Soll ich ganz ehrlich sein, was man da wirklich mal beachten müsste, unsere exorbitanten Ticketpreise. Da ja. Muss man echt mal vielleicht einen Ansatz machen und sagen, ey, wir wollen das ja nicht. Wir reden hier über Vereinssatzungsänderungen, dass man gemeinnützig bleibt, aber gehört zum teuersten, was die Eintrittspreise angeht in der Bundesliga. Also wir sind Platz 2 oder 3? Ich weiß es nicht genau. Weiß jemand von euch?
Zu weit das oben.
Zu weit, ja, definitiv zu weit oben für einen so bodenständigen Verein. Das wäre auch ein Thema, Dominik, weil du vorhin ja gesagt hast, bei der Mitgliederversammlung geht es immer relativ ruhig zu, wo man mal wirklich einen Laden aufmachen kann. Ich habe heute mal, weil ja heute der Vorverkauf für die letzten 3 Spiele gestartet ist in der Hinrunde, habe ich mal die Preisliste nochmal angeguckt und habe mich echt gefragt, ob man da noch Spaß dabei haben kann, auf lange Sicht immer diese Preissteigerungen so miterleben zu müssen. Also, ja,
es gibt mir zu denken. Ich hätte ja die Hoffnung, dass das im neuen Stadion dann nicht mehr so das Thema ist. Weil, also die hohen Preise in Freiburg erkläre ich mir auch dadurch. Zum einen, weil wir in einer wohlhabenden Region leben, wo viele sich das irgendwie leisten können. Aber zum anderen auch, weil das Stadion halt so klein ist. So, ne? Und das, dann muss man halt schauen, dass man von dem einzelnen, ich sage jetzt bewusst Kunden, halt einen Euro mehr oder 3 Euro mehr bekommt. Und wenn wir dann mehr Plätze im Stadion haben, dass das dann vielleicht ein bisschen wieder sich normalisieren könnte und wir nicht unter den Top 3 sind, was die Ticketpreise betrifft.
Cool finde ich es auch nicht. Ja, du meinst, dass jetzt die Zitrone halt ausgequetscht wird fürs neue Stadion dann später?
Nee, ich weiß gar nicht, ob das so aktiv ist tatsächlich. Also ich bin jetzt wieder der böse Advocatus Diaboli, der sagt, ja, es ist gar nicht so schlimm. Klar sind die Tickets teurer als bei anderen Clubs, aber es ist, wie du sagst, Dominik, es ist halt auch immer voll. Also wieso sollte man sagen, ja, wir gehen mit den Preisen runter und ja, verschenkt es quasi, bevor man nicht mehr Plätze hat, als Tickets verkauft werden können. Weil ich glaube auch, dass das neue Stadion, das ist schon verdammt groß für uns. Also ich war beim Spiel in Wolfsburg und habe irgendwann auch gedacht, ach guck, das ist jetzt auch wieder ein Stadion, wo wir bald ein größeres haben. Und die haben massive Probleme, das voll zu bekommen. Also ich sag's, wie es ist. Ich hatte eine Freikarte und ich war nicht der Einzige in dem Block, der eine hatte. Und das ist eine Gefahr, die ich bei uns nicht sehe. Ich sehe es eher so wie du, Dominik, dass ich mir denke, naja, das hat dann 11.000 Plätze mehr und dann sind vielleicht nicht immer 35.000 Leute drin in dem Stadion, aber jeder, der möchte, kann kommen und man kann jedes Ticket vielleicht diese, wie du sagst, 2-3 Euro wieder günstiger machen.
Ja, oder auch 5 oder 8 oder weiß ich was. Aber so wie du es beschreibst, geht, also so ist es ja momentan. Es gibt genug Leute in der Region, die sich das leisten können, die fahren dahin und die sagen, pff, mir egal. Aber man muss ja schon sagen, sozialverträglich ist das nicht. Und deswegen wäre ich schon auch, wäre eigentlich, wenn du jetzt zu deiner Ursprungsfrage so, was könnte sich im Verein ändern, dass wir schon schauen, wie kann es auch sozialverträgliche Ticketpreise geben für, sag mal, für insbesondere Familien, Senioren, aber auch junge Menschen, die kein Einkommen haben. So. Also deswegen ist das, wäre das schon auch nochmal eine Frage, wie kann man sich so diesem super tollen Image auch bei der Preisgestaltung nochmal nähern. Und dann bin ich voll dabei, dass Leute, die sich das leisten können, natürlich auch ruhig was da lassen können. Aber ich finde es halt auch nicht richtig, wenn dadurch eine krasse Selektion beim Publikum erfolgt. Weil dann ziehst du ja dir die Leute an, die dann anfangen zu pfeifen, weil der Ball 5-mal versprungen ist. So. Wo dann Christian Streich auch wieder sagt, Leute, was soll denn das? Warum pfeift ihr da? Die Leute sind die, die zahlen super viel, dann haben sie eine Erwartungshaltung. Und pfeifen dann, wenn der Ball verspringt. So. Und das braucht man nicht in Freiburg. Das wollen wir nicht und so sind wir nicht. Und deswegen, glaube ich, muss man da schon auch aufpassen, welche Leute holst du ins Stadion, wenn du die Ticketpreise so gestaltest, wie sie momentan sind. Und meine Hoffnung, neues Stadion, humanere Preise, weil unterm Strich dann trotzdem mehr da ist.
Ja, exakt. Und vor allem die Gewinne werden nicht da erzielt, sondern durch die Spielertransfers. Also, ja. Man holt jetzt aus den Eintrittskarten nicht die Riesengewinne raus.
Ja, die 100 Millionen Euro sind keine Ticketpreise. Das ist vornehmlich ja. TV-Geld, klar. Und, ein Spieler, der jetzt in Leicester nicht im Kader ist, weil er noch kein Englisch kann, habe ich gelesen.
Naja. Und nicht einmal gespielt hat, ja, das ist schon echt krass. Also das ist ja verrückt.
Ja, aber das hat tatsächlich wohl sprachliche Gründe, also sagen zumindest alle.
Ja, aber das wussten die doch vorher. Also das,
ja, aber könnt ihr euch daran erinnern,
dass der Çalhanoğlu nur Türkisch kann?
Das war bei uns ja genauso
kein Geheimnis. Also haben die mit dem gesprochen, bevor die den verpflichtet haben?
Ja, zumindest hat er nicht geantwortet.
Also Wahnsinn. Also als ich das gehört habe, dachte ich mir so, also, verrückt.
WhatsApp-Chat mit Google Translate.
Wahrscheinlich. Also, das ist ja sensationell. Aber hey, mein Gott, wir haben ordentlich Kohle bekommen.
Genau.
Das Stadion ist finanziert. Alles gut.
Google Translate ist noch ein gutes Stichwort, vielleicht als Rausschmeißer. Hier wäre mir auch noch ein Neuzugang. Roland Scholloy aus Ungarn. Und ich habe heute ein bisschen gegoogelt nochmal, damit ich hier Fachwissen verbreiten kann, im Fall der Fälle, falls er zur Sprache kommt. Und habe gelesen auf einer ungarischen Seite, die ich mit Google Translate übersetzt habe, dass er ein Extremist ist, den der SC Freiburg verpflichtet hat. Und war dann erst total entsetzt, weil ich gedacht habe, das passt ja gar nicht zu uns. Ein Extremist. Also wir sind ja eigentlich sehr tolerant. Und ich glaube aber, das ist eigentlich eine spannende Frage. Entweder stand da links außen oder rechts außen. Ich weiß aber nicht welches. Weil so gut ist mein Ungarisch nicht. Es ist sehr schlecht. Ich weiß auch nur, wie man ihn ausspricht, weil ich den Kellner in dem ungarischen Restaurant bei uns gegenüber gefragt habe. Für alle Sportreporter, die mithören, Grüße an Jonas Friedrich zum Beispiel. Roland Scholloy heißt er. So.
Also ich glaube, bei uns hat er linksextrem meistens gespielt. Und das würde ja auch zum Verein besser passen, wenn er linksextrem ist. So ein Internetportal sagt, dass er links- und rechtsextrem sein könnte.
Das ist aber auch geil. Also stell mir gerade jemanden vor, der links- und rechtsextrem ist.
Ja, vielleicht ist das der Extremismus der Mitte oder sowas. Wir nehmen ihn linksextrem, würde ich sagen.
Ja, bin ich dabei. So, ein guter Lacher zum Schluss des zweiten Blocks. Wir hören uns gleich wieder.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Pascale, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de.
Wir sind wieder zurück beim Füchsle-Talk auf meinsportradio.de. Eine kleine Info noch an euch, der Sven hat das sehr schön immer auswendig gelernt und sehr super vorgetragen. Ich kann es nicht, aber ihr dürft uns trotzdem gerne bei iTunes bewerten und uns liken und uns Liebe senden und folgt uns auf Twitter, Instagram, wo auch immer ihr uns findet. Wir brauchen Feedback, wir freuen uns. Wir sind auch nur Menschen. So, ich habe angekündigt, es gibt eine kleine Überraschung noch thematisch, als die beiden Gäste mich gefragt haben, um was es heute gehen wird. Und da habe ich gesagt, es gibt noch eine Überraschung, weil... Ein großer Anlass, ein freudiger, ist ein bisschen untergegangen bis jetzt in der Saison bei uns. Das nehme ich auch auf meine Kappe, aber wir können es ja aufholen. 25 Jahre Sportclub Freiburg in der Bundesliga in Schriftgröße 50 mit ein paar kleinen kurzen Pausen als Unterüberschrift in Schriftgröße 10 darunter. Der erste Aufstieg ist genau 25 Jahre her und das sollte für uns ein Grund sein, ein bisschen zurückzublicken. Und deswegen möchte ich in jeder Sendung einen kleinen Rückblick machen und jeden der Gäste einfach fragen, gibt es ein typisches Highlight für dich der letzten 25 Jahre? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das gibt es nur bei uns? Gibt es einen Punkt, wo du sagst, ja, das war genau der Punkt, wo ich beim SC gelandet bin? Und ich fange mit dir an, Hans-Peter.
Verdammt, da muss ich jetzt...
Überraschung! Das ist echt ein Klopper, Michael. Also das ich, unangekündigt...
Nein, das ist eigentlich geil, weil in meinem Kopf gerade so... die Erinnerung der letzten 25 Jahre so vorbeirennt, so nach dem Motto, stopp, welches nehme ich jetzt? Ich muss erstmal sortieren.
Super, das ist genau so, wie ich es wollte. Ich erkläre auch gleich, ja, warum ich das so mache. Geil.
Ich würde sagen, erste Euroleague 2001, da war ich so 15, das Stadion war die Nordtribüne, ich weiß nicht, ob die Nordtribüne da schon fertig war oder nicht. Auf jeden Fall 2001 Euroleague, super cool, einfach SC in der Euroleague und ja, habe ich so in Erinnerung, vielleicht weil ich auch jung war und es euphorischer wahrgenommen habe als heute, wobei ich jetzt auch gerade euphorisch bin, weil Erinnerungen so schwelgend im so Überraschungsmoment. Aber ja, die war cool, weil da habe ich wirklich dann alles mitgenommen. In der Saison habe ich als einzige Saison bisher alle Heimspiele gesehen, in allen Pokalen, in Bundesliga, alles. Es ist, ich habe nichts verpasst zu Hause. Jedes Spiel gesehen, vor allem halt Euroleague ausgekostet, weil das sowas Besonderes war.
Der Dominik hat jetzt ein bisschen Zeit gehabt und ich gebe ihm noch mehr Zeit zu überlegen und erkläre kurz, warum ich das so aus der Hüfte schieße. Also erstmal ist nicht aus der Hüfte, ich habe es mir vorher überlegt. Und dann hat mich der Kevin Scheuren da drauf gebracht. Grüße mal von dieser Stelle. In der Bundesliga-Vorschau hat er mich nämlich genauso, wie ich euch jetzt gerade gefragt habe, gefragt, so ja, der SC Freiburg, warum bei dir so? Und da ging es mir genauso. Es war nicht so, dass ich gedacht habe, ja, jetzt fällt mir nichts ein. Es war eher so, oh, was nehme ich jetzt? Was sage ich jetzt? Was erzähle ich jetzt für eine Geschichte? Weil es so viele gibt. Was ist denn das erste SC-Erlebnis, an das du dich erinnern kannst, Dominik?
Ja, tatsächlich, an das dachte ich auch so. Ich hatte auch so irgendwie ein, zwei coole, es gab viele coole Spiele, aber so manche sind mir in Erinnerung geblieben. Irgendwie auch in der Weihnachtszeit gab es immer wieder Spiele. Ich glaube, einmal haben wir irgendwie 6-0 gegen Bayern verloren. Es war die größte Party im Stadion. Wir haben eine Stunde danach noch gesungen oder so. Frag mich nicht, vielleicht war einer von euch auch dabei. Also das war, da gab es irgendwie so Momente, aber was ich jetzt, wo ich dachte, okay, das erzähle ich, das war tatsächlich mein erstes Spiel. Und es muss die Saison 92, 93, glaube ich, gewesen sein. Es war gegen St. Pauli und deswegen bin ich mir gerade nicht sicher, ob es erste oder... Doch, müsste doch dann.
Müsste?
Nee, ich schaue nee noch nicht. Oder es war 93 erste. Also ich bin mir nicht sicher, ob es erste oder zweite Liga war. St. Pauli ist ja jetzt auch nicht die Mannschaft, die immer in der ersten gespielt hat. Naja, das war auf jeden Fall, da gab es die alte Gegengerade noch. Da war die noch die Gegengerade war noch eine Stehtribüne. Das gibt es ja heute so nicht mehr. Und da, genau, das war so mein erstes Spiel. Wir haben, also ich war mit meinem Vater im Stadion, der hat mich mitgenommen, hat selber mit Fußball überhaupt nichts am Hut, ist eigentlich nur dahin, weil ich unbedingt mal hin wollte so. Und weil irgend so eine doofe Nudel ihm vorher erzählt hat, danach im Stadion ist hier immer die Hölle los, da kommt man kaum weg und so, sind wir tatsächlich ein paar Minuten früher aus dem Stadion rausgegangen. Das ärgert mich heute noch, dass ich mein erstes Spiel nicht so komplett gesehen habe. Und just als wir draußen waren, haben wir irgendwie noch ein Gegentor kassiert und das Spiel ging, glaube ich, 3-1 für Pauli aus. So, also das war jetzt nicht der rühmlichste Start, aber das war so mein erstes Spiel im Stadion und ja, trotz allem der Grundstein für eine sehr lange, für eine sehr lange Fanbeziehung.
Aber lustig, dass du das sagst mit dem, da kommt man nicht weg und da ist immer Stau und so. In den 25 Jahren hat sich ja viel geändert, aber das nicht. Und das ist auch was, wo ich mich dran erinnern kann, obwohl ich ja nie in Freiburg gewohnt habe, aber wir haben da voll oft Urlaub gemacht. Und das eins meiner ersten Erlebnisse oder Erinnerungen zum SC ist tatsächlich, dass wir im Europapark waren, im Urlaub, ich einen Sonnenstich mir geholt habe, weil wir stundenlang bei dieser Wildwasserbahn angestanden haben im Hochsommer. Und dann standen wir in der Schwarzwaldstraße 3 Stunden im Stau hinter dem Bus von damals noch Bayern 05 Uerdingen. Und das Lustige ist, dass mein Bruder und ich das total aufregend fanden, dass wir hinter diesem Bus im Stau stehen. Und ich mich dann nur daran erinnert habe, wieder, als ich dann wirklich das erste Mal so selber da war, ein bisschen älter war, und gedacht habe, ach guck, ist ja immer noch Stau vor und nach dem Spiel. Hat sich ja nichts geändert und es ist ja bis heute so.
Ja, und wisst ihr, was ich noch geil finde? Die Vorstellung oder meine Erinnerung daran, dass ja früher der gesamte Verkehr in Schwarzwald auch da lang gegangen ist. Bei einem Heimspiel vom SC musstest du vom Stadion vorbeifahren. Also in den 90ern vorm Kappeler Tunnel, manche erinnern sich daran, musste man am Stadion vorbei, was heute gesperrt ist und Busse stehen überall und alles ist voll. Da ist der normale Straßenverkehr durch den Freiburger Osten durchgerauscht. Das ist total verrückt.
Unvorstellbar.
Das kann man sich nicht mehr vorstellen, aber ich habe es als Kind erlebt. Das ist der totale Wahnsinn.
Aber auch lustig, dass man 3 Leute hat, uns geht um Fußball, aber 3 Leute sich auch erstmal an den Stau erinnern. Wahrscheinlich auch, weil es als Kind voll spektakulär war, dass da so viele Autos waren auf einmal. Naja, also bei mir ist es tatsächlich so, ich wurde das gefragt, ähnlich in der Bundesliga-Vorschau und mir ist dann eingefallen, dass eins der allerersten Sachen fußballerisch, wo ich mich daran erinnern kann, ist, dass ich in der Sportschau ein Transparent gesehen habe und einfach lachen musste als Kind. Und das war in der ersten Bundesliga-Saison und da stand drauf, über Freiburg lacht die Sonne, ja. Über Nürnberg lacht die ganze Welt. Und ich fand es als
Kind... Ich wollte gerade sagen, ich wette, dass es das Plakat war.
Ja, ja. Ich fand es als Kind mega lustig. Und der Hintergrund ist, bei uns in der Familie war es so, wenn irgendwie Familienfeiern oder so waren, es ist auf jeden Fall immer so gewesen, dass man abends die Sportschau geschaut hat. Und also auch total klassisch. Und ich meine, es waren die 80er. Da wurde dann in der Küche gekocht und die Männer haben die Sportschau geschaut und die Kinder halt mit. Und man hat sich als Kind, oder ich zumindest, ich habe mich jetzt nicht für einen Verein interessiert. Ich habe halt alles angeschaut damals. Und das ist das erste Mal, wo mir ein Verein aufgefallen ist, weil ich gedacht habe, ach, die sind ja lustig. Also das hier, die spielen ja nicht nur Fußball. Klar waren es die Fans und nicht die Spieler mit dem Plakat. Aber da habe ich gedacht, okay, das ist ja witzig. Die merke ich mir mal für die nächste Saison. Und da sind sie dann ja zack gleich Dritter geworden.
Du weißt ja, in jeder guten Beziehung der Partner oder die Partnerin, Humor muss er ja auch haben, ne?
Ja, absolut, ja.
Und so ist das dann auch. Der SC hat auch Humor.
Ja, außer bei den Ticketpreisen. Ja. Hans Litter, 25 Jahre Sportclub Freiburg in der Bundesliga, in Klammern mit kurzen Pausen, muss man immer dazu sagen, in kleiner Schriftgröße. Kann man sich Stand jetzt, auch eine Lieblingsfußballformulierung von mir in der letzten Zeit, vorstellen, was in 25 Jahren los ist in Freiburg? Brauchen wir dann schon wieder ein neues Stadion?
Oh, ich finde es immer so schwer, so weit vorauszuschauen. Vor 25 Jahren hätte ich mir auch nicht gedacht, also unabhängig von meinem Alter damals.
Aber, ja, wie gut, ich war da 11.
Ja, ich war ja noch ein bisschen jünger, wo das mal hingeht. Also das konnte sich auch keiner vorstellen. Deswegen, das kann man sich nicht vorstellen, aber in Freiburg wird in 25 Jahren bestimmt immer noch, so wie jetzt auch, alles immer ein bisschen anders angeschaut. Das ist eins, denke ich, was man schon sicher sagen kann, weil die Philosophie im Verein jedem einverleibt wird, der dort arbeitet und der den SC lebt. Und das hat dieses Achim Stocker, dieser Achim Stocker Spirit wird, glaube ich, nie so ganz aus dem SC rausgehen. Das wird immer erhalten bleiben und weitergetragen.
Dominik, wo sind wir in 25 Jahren?
Ja, in welcher Liga? Frage. Ja, in welcher Liga? Puh, keine Ahnung. Ich glaube, in 25 Jahren ist Christian Streich immer noch Trainer beim SC Freiburg. solange er das gesundheitlich mitmacht. Und ansonsten keine Ahnung, was ist, also ich könnte dir nicht mal sagen, was in 10 Jahren ist. Also weißt du, vielleicht wird in 25 Jahren gar kein Fußball mehr gespielt, weil alle nur noch irgendwie virtuell in irgendwelchen 3D-animierten, weiß ich was, Gedönsen rumlaufen. Und das ist ja eh viel besser, kann man sich nicht mehr verletzen. Siehe unseren Anfang so. Und dann ist das, weiß ich was. Also ich habe keine Ahnung, was in 25 Jahren ist und befürchte, nein, ich befürchte, aber keine Ahnung. Also ich in 25 Jahren bin ich immer noch Fan vom SC, wenn es den dann noch gibt. Aber ich möchte mir nicht vorausmalen, wie das aussieht so. Und ganz ehrlich, wenn wir Liga 4 spielen, dann spielen wir halt Liga 4.
Ja, aber ist es nicht verrückt, dass sich das total weit weg anhört und man aber gleichzeitig denkt, vor 25 Jahren klingt auch weit weg, aber man erinnert sich halt doch voll daran und denkt, ja, es war doch ja nicht gestern, aber findet sich, dass es so lang weg ist. Und also zeitlich, eine gefühlte Zeit ist es nicht lange her. Und wenn man dann sieht, wie sich es entwickelt hat bei uns, eben was wir eben auch im zweiten Teil angesprochen haben, strukturell, wie sich es geändert hat, wie das Stadion, was wir jetzt ja haben, aktuell sich verändert hat in der Zeit. Also, dass man eben irgendwann plötzlich 4 Tribünen hatte und nicht 3 und einen Zaun zum Schwimmbad. Das sind ja alles Sachen, die in 25 Jahren gewachsen sind. Und das ist eigentlich eine verdammt kurze Zeitspanne dafür.
Ja, ich glaube aber halt, Zeit ist halt, wird halt noch schnelllebiger. Das heißt, ich glaube, das, was wofür wir jetzt 25 Jahre gebraucht haben, du wirst halt in den nächsten 25 Jahren ein Vielfaches von dem in der Zeit irgendwie an Entwicklung haben. Außer es knallt irgendwann so dermaßen, dass alles irgendwie wieder auf ziehen Sie nicht über los, ziehen Sie keine 4.000 Euro ein oder sowas passieren wird. Aber ich glaube, Entwicklung ist so rasant und so krass, dass ich dir nicht sagen könnte, ob wir in 25 Jahren den Fußball noch so spielen, wie wir ihn jetzt spielen.
Bevor es zu philosophisch geht, nochmal zurück zum Ausgangsthema dieses Blogs. Ich hätte gerne noch von jedem von euch beiden einen Punkt, und ihr dürft euch battlen, wer zuerst antwortet, bei dem ihr sagt, okay, das ist Fußball, das ist die Bundesliga, wie auch immer, aber das gibt's nur bei uns.
Egal, wie das Spiel ausgegangen ist, es ist halt, das nächste Spiel kommt.
Okay. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir sind das einzige Bundesliga-Stadion, aus dem heraus man Bäume und Windräder sehen kann. Richtig. Das gibt es nur bei uns.
Das gibt es wirklich nur bei uns. Noch, ja, stimmt.
In der Bundesliga zumindest.
Das auch, es gab früher zwei Schnittbilder, kann ich mal aus meinem Berufsleben plaudern. So ganz, wenn das Spiel ganz lahm war und wirklich nichts passiert ist, da konnte man so einen ganz langsamen Kameraaufzieher machen von dem angesprochenen Windrad und den drei Bäumen. Die Kamera aufziehen, das Bild wird immer größer, bis du den ganzen Platz siehst. Das konnte man in Freiburg machen, das kann man immer noch bei uns machen. Und früher konnte man es bei St. Pauli machen, im alten Stadion, wenn der Hamburger Dom war, die Kirmes hinten dran, da konnte man vom Riesenrad genau dasselbe Bild machen. Also da bin ich, das stimmt. Da hätte ich jetzt nie dran gedacht, aber stimmt.
An was hast du denn gedacht, Michael?
Ich habe gedacht, es gibt keinen anderen Verein, wo Misserfolg so bewertet wird wie beim SC. Also akuter Misserfolg. Also wenn jetzt ein Elfmeter verschossen wird, dann gibt es genügend Leute, die sich aufregen, ich inklusive. Es gibt aber auch immer Leute in Freiburg und mehr als in anderen Stadien, da bin ich mir sicher, die so Sachen sagen wie, ach, schade. Naja, beim nächsten Mal. Ist vielleicht ein bisschen so wie das, was du meinst, Hans-Peter. Ich finde dieses ganz so Verbissene, das gibt es bei uns nicht so häufig. Und dafür gibt es erstaunlich häufig so Sachen, dass man sagt, ach, naja, hat er halt einen schlechten Tag heute. Ach, beim nächsten Mal wird's besser.
Ja. Und? Aber das passt ja zur Philosophie des Vereins. Und was ja heute auch rauskam, irgendwie bei Kicker Online, der SC hat in den letzten 11 Jahren 3 Trainer gehabt. Ich glaube, Anlass war so ein komischer Verein, auch aus Baden-Württemberg. Und der nächste Verein, der hat dann 6 Trainer in 11 Jahren gebraucht. So, und wir haben 3 und dann kommen super viele mit 8, 9, 10, 14, weiß ich was. Und der VfB Stuttgart, glaube ich, 16 oder so, was ja einfach hochgradig peinlich ist, wo ich mich fragen muss, ob ich als Verein überhaupt noch weiß, wie ich einen Verein irgendwie gestalte oder für weiß ich was so. Ne? Aber ich glaube, anderes Thema, nächste Sendung. Aber auch das ist bei uns einmalig so und das auch empirisch belegt.
Stimmt, da habe ich mich auch durchgeklickt. Und mir ist noch was eingefallen, das ist für mich eigentlich jetzt beim drüber nachdenken das Allertypischste. Ich glaube, dass ich nicht der einzige Fan vom SC Freiburg bin, der bei einem 1-0 nicht denkt, oh Gott, jetzt gut 1-0, jetzt müssen die anderen schon 2 machen, bevor er denkt, yay, cool Tor. Also ich glaube, das ist bei uns auch überdimensional häufig dieser positive Pessimismus, dass man sagt, ha, so, jetzt nur noch 1, dann steht es schon 2-0. Oder in Wolfsburg.
Und noch 1 und dann haben wir sicher gewonnen.
Genau, so ging es mir zum Beispiel in Wolfsburg. Ich dachte so, oh ja, jetzt noch ein drittes und dann entspannen. Oder auch, könnt ihr euch an das erste Spiel nach dem letzten Abstieg erinnern, gegen Nürnberg. Ich glaube, es gibt keinen anderen Verein, wo du denkst so, wo bitte noch ein 6. Tor, damit der Sieg sicher ist in dem Spiel. Das gibt es, glaube ich, auch wirklich nur bei uns. Gut, wir werden versuchen, diese lustige Rubrik fortzuführen. Und liebe Hörer, falls ihr was habt, wo ihr sagt, das ist typisch, dann nehmt es auf, schickt es uns und wir können das hier einbauen. Das können wir jederzeit machen. Also neben dem erbettelten Lob und den Bewertungen bei iTunes, bitte schickt uns auch O-Töne von euch. Nehmt eine kurze Sprachnachricht auf, schickt uns das per Direktmessage oder Link, WhatsApp, WeTransfer, wie auch immer. Ihr wisst, wo ihr uns finden könnt. Ich würde das ganz gerne über die Saison mal sammeln und ich finde nämlich, dass wir ein ganz schön bunter Verein sind und vielleicht, wir sind nur eine kleine Gruppe, sehen wir das alle ähnlich und vielleicht gibt es aber noch den einen oder anderen Punkt, wo wir jetzt gar nicht so drauf kommen. Oder vielleicht gibt es auch ältere Hörer, die älter sind als wir und einfach noch andere Erinnerungen haben und wissen, wie es vorher war, vor 26 Jahren. Wer weiß, das könnte spannend werden. Und mit diesem spannenden Ausblick möchte ich mich verabschieden und sage ganz optimistisch, wir hören uns im nächsten Monat. Ciao.
Ciao.
Der Füchsle Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinsportradio.de.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.